Vielen Dank. Und ich sage gleich dazu, ich glaube, Sie haben uns mit einer der Fragen, um die wir am längsten gerungen haben in unserer Kommission, jetzt am Ende mit einer etwas sibyllinischen Formel allein gelassen. Ich komme darauf zurück. Denn tatsächlich war Pluralität und wie ermöglichen wir die eins unserer größten Themen. Wir haben ganz bewusst dabei nicht ausschließlich über den Islam diskutiert, weil wir ja zwei Phänomene haben in unserer Gesellschaft. Das hat Ulrike Gothe schon erwähnt und haben Sie auch ausgeführt. Die Gesellschaft wird nicht nur immer religionspolitisch, nicht nur immer pluraler und vielfältiger, sondern es gibt eben auch immer mehr Menschen, die keiner Religion angehören und die tatsächlich in diesen Diskursen auch gesehen werden wollen und um die es auch geht. Und wir haben uns bewusst beiden Phänomenen gewidmet und deswegen das Thema Pluralität sehr viel breiter aufgestellt. Und doch haben wir am längsten über die Anerkennungsfragen im Blick auf den Islam gerungen. Deswegen war ich jetzt sehr gespannt, zu welchem Ergebnis Sie dann kommen werden. Aber ich fange mal von vorne an. Und ich bin auch sicher, dass es dabei am meisten Diskussionsstoff geben wird. Und ich sage auch gleich dazu, es gibt selbst innerhalb der jetzt zwischen unserem Kommissionsbericht und Lösungen, die einzelne auch grün mitregierte Bundesländer wie zum Beispiel Niedersachsen, wo ich am Freitag erst war, anstreben Differenzen. Insofern können wir da auf jeden Fall diskutieren. Ja, wir haben diese Kommission wegen dieser Phänomene eingerichtet, auf die wir reagieren wollten, zum einen. Wir haben aber auch, das muss ich auch dazu sagen, einfach einen Ort gesucht, wo die Diskussion über so eine schwierige und eben auch die Identität der Menschen berührende Frage, wie halten wir es mit der Religion, mal in Ruhe stattfinden kann. Die Vorgeschichte ist, dass wir viele Jahre lang auf Parteitagen Anträge hatten zum Thema Religion, sehr oft mit dem Wunsch nach einer deutlich stärkeren Trennung von Religion und Staat, die aber nie adäquat behandelt werden konnten. Denn so laufen diese Parteitage, wenn das Thema nicht eingeplant ist, dann passt es da nie rein, sondern wer wäre dann innerhalb weniger Minuten erledigt, Fragen, wo es um Verfassung, von Verfassungsrang. Insofern wurden die jahrelang eben nicht behandelt und ich bin sehr froh, dass wir mit dieser Kommission einen Ort geschaffen haben. Da die Kommission so breit aufgestellt war, wie sie aufgestellt ist, und Ulrike Gothe hat zu Recht schon darauf hingewiesen, das habe ich jetzt auch gelernt, dass das Spektrum der säkularen Menschen genauso breit ist wie das Spektrum der in irgendeiner Form religiös sich fühlenden Menschen ist, war das tatsächlich eine sehr spannende Angelegenheit und wir haben damit begonnen, nicht die einzelnen Fachthemen zu diskutieren, sondern nach einem gemeinsamen Grund zu suchen. Nach dem, was uns, es war eine Kommission aus 24 Mitgliedern, wie gesagt, das gesamte Spektrum von säkular bis religiös der unterschiedlichsten Konfessionen und Bekenntnisse abbildend, aber eben eine grün-interne Kommission. Und deswegen haben wir auch mal gesagt, was verbindet uns eigentlich als Grüne und politische Menschen? Wo können wir auch gemeinsam auf diesem schwierigen Feld uns bewegen? Und das Ergebnis ist, die zwei Grundpfeiler oder die drei Pfeiler, würde ich sagen, wir verstehen unsere Religionspolitik als Grüne als eine Politik für Freiheit und für Pluralität. Beides ist nicht so selbstverständlich, wie es klingt, hat nämlich religionspolitisch ja einige Folgen. Freiheit bedeutet in diesem Fall natürlich, dass es uns darum geht, die Religionsfreiheit in allen ihren drei Dimensionen zu verwirklichen und zu gewährleisten in Deutschland. Das bedeutet eben sowohl als die Freiheit, eine Religion zu haben und auch zu leben, als auch die Freiheit, keine Religion zu haben oder nicht behelligt zu werden von Religion, also die positive wie die negative individuelle Freiheit. Und da hängen die meisten Diskussionen dran, auch die kollektive Dimension von Religionsfreiheit, dass eben auch Religionsgemeinschaften praktisch Träger von Rechten sogar in Deutschland sind. Darüber haben wir ja schon viel mit dem Stichwort Körperschaften gesagt, auch weil sie damit das religiöse Leben ihrer Mitglieder gewährleisten praktisch, also den Rahmen dafür bieten. So, wir bekennen uns zu diesem Grundrecht umfassend, halten es auch für wieso, wie wir grundsätzlich eine menschenrechtsorientierte Politik machen. Und Pluralität bedeutet eben dann doch eine eindeutige Option für alles für alle gleichermaßen, statt keine Rechte für niemand, um es mal so diese zugespitzte Formulierung von vorwegzunehmen. Es ist aber auch klar, dass diese Pluralität ja noch keineswegs wirklich auch nachvollzogen und gewährleistet ist in Deutschland. Und dass wir uns dafür entschieden haben, hat auch mit unserem Gesellschaftsbild zu tun. Wir wollen als Grüne eine starke, lebendige Zivilgemeinschaft und eine lebendige Demokratie. Und wir wissen, dass wir dazu auch den Beitrag von Organisationen, Verbänden, Initiativen, Gemeinschaften aller Art brauchen. Dass es nicht nur einzelne, also atomisierte Einzelne sind, die für so eine starke Zivilgesellschaft und eine lebendige Demokratie gewährleisten können, sondern dass man Gemeinschaften braucht. Und da gehören Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften für uns dazu. Sie haben kein Monopol, aber sie gehören dazu. Und das ist dann vielleicht mal eine neue Form, dieses alte Böckenförde-Diktum zu übersetzen, dass der freiheitliche Staat ein Fundament braucht, das er nicht selber schaffen kann, sozusagen. Jetzt mal etwas weiter gefasst, als es traditionell in vielen kirchenpolitischen Diskussionen, die ich von früher kenne, verstanden wurde, wo dann immer die Antwort war, damit sind die gläubigen Menschen gemeint. Es ist also deutlich weiter gefasst, aber sie tragen auf jeden Fall dazu bei. Und jetzt ist diese kollektive Dimension, von der ich schon gesprochen habe, natürlich auch das, um das sich die allermeisten Diskussionen drehen, weil es da einfach um Religion geht, die auch sichtbar wird. Um organisierte Differenz, kann man sozusagen auch sagen. Und organisierte Differenz ist dann vor allem, da gibt es dann Debatten um Moscheebauten, um Kopftücher und man könnte auch welche um Fronleichnamsprozessionen führen, aber die sind, ja, ich komme aus Berlin, da ist sowas schon eher eine exotische Minderheitenveranstaltung, wenn wir sowas machen. Es gibt es, aber es ist eine deutliche Minderheitenveranstaltung. Aber es geht um diese sichtbare Dimension, die dann auch dem Rest der Gesellschaft sagt, okay, da ist etwas. Und da gibt es offensichtlich eine Identität, die irgendwie auch anders ist als meine eigene. Und das gilt zwar ganz theoretisch für alle Menschen, dass jeder Mensch anders ist und irgendwie eine andere Identität hat, aber wenn es so eine kollektive, organisierte Unterschiedlichkeit gibt, ist es eben auch eine Herausforderung. So, und für viele Menschen eine Zumutung offensichtlich und deswegen auch etwas, was von Rechtspopulisten derzeit instrumentalisiert werden kann. So. Das muss man auch dazu sagen, denn das ist immer, und ich persönlich glaube, das ist jetzt aber eine Hypothese, die haben wir nicht in der Kommission einen Beschluss gefasst, dass hinter diesen auch Anti-Islam Parolen von der AfD und anderen nicht nur die Angst vor Veränderung steht, also nicht nur die Tatsache, dass durch die geflüchteten Menschen ja so sichtbar die Globalisierung und die Veränderung der Welt hierher kommt, sondern auch diese Identitätsfrage, die da offensichtlich eine Gruppe von Menschen für sich beantwortet hat und die uns dann eben auch die Frage nach unserer Identität stellt, für viele von uns nicht mehr so leicht zu beantworten, weil wir individuelle Antworten darauf suchen. Und das sage ich auch ausdrücklich auch als Katholikin, denn auch da macht katholische Kirche, bindet mich nur noch zum Teil und macht auch nur einen Teil meiner Identität aus und umfasst nicht mehr alles, wie das vielleicht früher gewesen wäre. Unser Verständnis von Pluralität ist jetzt aber eben nicht dieses naive Multikulti-Verständnis, wo man sagt, da können einfach alle unverbunden nebeneinander herleben und es gibt sozusagen auch einen rechtlichen Multikulturalismus, wo man so im Sinne von anything goes, sondern wir verstehen Pluralität schon anspruchsvoller. Das bedeutet zum einen, es braucht eine gemeinsame Grundlage, Grundrechte, ein gemeinsames Verständnis von Grundrechten, zum Beispiel als eine gemeinsame Grundlage. Und da gehört eben dieses Aushalten von Differenzen und Unterschiedlichkeiten und Zumutungen, die das gegenseitig bedeutet, auch dazu. Und es geht und kommt zum Letzten, und das ist dann die spannende Frage, eben auch geht um diese Suche nach einem gemeinsamen Grund, trotz aller Unterschiede. Ich glaube, in der Hinsicht sind wir weiter als vielleicht noch in den 90er Jahren, wo wir tatsächlich noch Diskussionen geführt haben, dass die Welt einfach bunter wird und ob das nicht schön so ist, dass sie bunter wird und man dadurch Essen aus allen möglichen Leckerbissen aus aller Herren Länder auch bei uns kaufen kann, sondern ich glaube, wir sind da schon problembewusster und anspruchsvoller geworden. Und so würde ich auch unser Bild, das wir also als religionspolitisches Bild entwickelt haben, beschreiben. So. Und eine Sache, das ist jetzt auch eine kleine Klammer, diese Suche nach dem gemeinsamen Grund ist nicht so sehr eine interreligiöse Frage. Sie wird manchmal auch von der Politik als solche verstanden, dass es den Wunsch gibt, dass es interreligiösen Dialog gibt, um da Gemeinsamkeiten zu finden. Sondern ich glaube, der Kern des Ganzen ist eigentlich der gemeinsame Grund, von Menschen mit und ohne Religionszugehörigkeit in einer weitgehend säkularisierten Gesellschaft. Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Das ist jedenfalls die Frage, der wir auch in unserer Kommission nachgegangen sind. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir in einer Kommission, die so heterogen zusammengesetzt ist, und Sie können sich vorstellen, dass es auch manchmal ganz schön gekracht hat in den Verhandlungen. Manchmal haben wir sogar wie bei Tarifverhandlungen Auszeiten genommen, wo dann Gruppen rausgehen und erst wieder reinkommen müssen, bevor wir weitergehen. Also es ging schon zur Sache. Wir haben uns aber in dieser Kommission im Grundsatz dafür entschieden, das kooperative Modell, also das Modell, das Angebote macht an Religions- und an Weltanschauungsgemeinschaft, wo der Staat gegen Bedingungen und gegen Erwartungen, so würde ich das mal sagen, Angebote macht auch an Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, auch im staatlichen Raum dann stattzufinden, dass wir dieses Modell weiterentwickeln wollen. Nicht unverändert lassen, sage ich auch gleich dazu, aber dass wir es weiterentwickeln wollen. Das ist das Besondere an diesem Modell im Unterschied zu dem französischen Modell oder auch dem US-amerikanischen, das Sie schon genannt haben, ist eigentlich insbesondere, dass Religion auch im staatlichen Raum stattfindet, heißt eben Theologie an den Hochschulen und dass es Religionsunterricht an den Schulen gibt. Gibt es ja in Deutschland in sehr vielen unterschiedlichen Modellen. In meinem Bundesland Berlin ist es nur ein Wahlfach zum Beispiel und kein Wahlpflichtfach. Da hat der Staat also sehr viel weniger noch mitzureden dabei. Aber es findet im staatlichen Raum statt und wir glauben, dass das im Grundsatz eben das richtige Modell ist, auch um das zu leisten, was Sie, ja, wie gesagt, die Bändigung von Religion zu leisten, indem Religionen auch reingeholt werden in einen Diskurs, in dem sie sich mit säkularen Positionen auseinandersetzen müssen sozusagen und in der Öffentlichkeit diese Auseinandersetzung an den Hochschulen und auch in den Schulen stattfindet. Das war für uns ein Modell, warum wir grundsätzlich denken, dass es geeignet ist, um die Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, jetzt eben auch zu bewältigen. Also ich sage nochmal, religionspolitische Pluralität ja, rechtlicher Multikulturalismus nein. Und deswegen gibt es eben auch ein paar Grundlagen, die wir auch sehr deutlich sagen. Das heißt eben, und ich glaube tatsächlich, dass die auch geeignet sind, auch im Umgang mit den vielen geflüchteten Menschen, die jetzt reinkommen, wenn wir von Anfang an auch darüber Klarheit schaffen. Religionsfreiheit genießt hier jeder, auch viele der Menschen, die jetzt hierher flüchten, haben das ja in ihren Herkunftsländern nicht unbedingt, diese Religionsfreiheit genießen können. Bedeutet aber eben hier auch immer die Freiheit von Religion, das Recht, seine Religion abzulegen oder auch Religionskritik zu leisten. Auch das ist legitim. Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit sind keine Gegensätze. Das hat der Professor Bielefeld, der UN-Sonderberichterstatter für Religionsfreiheit, gerade nochmal in einer langen Studie sehr schön auseinandergelegt. Und das heißt auch, und jetzt bin ich wieder bei dem Kern, den Sie vorher so elegant am Ende sich noch angenähert haben, Herr Nassé. Wir wollen die Gleichstellung auch von muslimischen Religionsgemeinschaften in Deutschland, aber wir wollen keinen Rabatt bei den Kriterien. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, weil sich daraus natürlich auch die Frage ergibt, was heißt das? Das heißt, wir wollen nicht wir haben uns mehrheitlich, nicht also mit großer Mehrheit in der Kommission dafür entschieden, wir denken, dass die Kriterien, die unser Religionsverfassungsrecht anbietet, um für die Anerkennung zunächst mal als Religionsgemeinschaft und dann auch als Körperschaft, soweit es gewünscht ist, dass die gut und richtig sind und dass die auch leistbar sind. Da geht es im Wesentlichen darum, dass eine Religionsgemeinschaft, die eine werden möchte, sich in ihrem Wesenskern um die Pflege von Religion kümmert. Dass das der Daseinszweck sozusagen ist, die Pflege der Religion zu gewährleisten. Und es geht dann bei der Körperschaft insbesondere noch um eine gewisse Rechtstreue. Es geht um eine organisierte Mitgliedschaft und eine Gewährleistung einer gewissen Dauer. Das sind alles relativ dann doch allgemeine Kriterien. Und wir glauben, dass es richtig ist, jetzt nicht, wie gesagt, aus integrationspolitischen Gründen diese Kriterien beiseite zu schieben, sondern dass es richtiger ist zu sagen, wir wollen, dass es am Ende muslimische Religionsgemeinschaft, ich nehme eher an, mehrere im Endeffekt geben wird eines Tages. Wir unterstützen auch gerne auf dem Weg dahin, aber wir möchten gerne, dass diese Kriterien erfüllt werden. Und damit sind wir dann schon mitten in der Auseinandersetzung. Sie hatten DTIP schon erwähnt. DTIP ist eben tatsächlich ein Problem, das also für die Religionsfreiheit, wie wir sie verstehen, es sehr schwierig ist, dass da ein ausländischer Staat mitentscheidet, wie Religion hier verstanden wird, wie auch die DTIP sich insgesamt aufstellt in Deutschland. Und das verändert sich ja auch tatsächlich in den letzten Jahren, abhängig von der türkischen Politik. Das ist ein gewisses Problem, aber ich sage auch gleich dazu, wenn wir das nicht wollen, werden wir auch Folgediskussionen führen müssen. Wir wollen zum Beispiel natürlich gerne, dass Imame in Zukunft hier in Deutschland ausgebildet werden, damit sie nicht nur Deutsch können, sondern damit sie auch die Lebenswelt der Gläubigen, zu denen sie sprechen, kennen. Und denn ich habe sehr oft jetzt gehört, gerade von Jüngeren, von jungen Muslimen, dass die Imame, die eben nicht hier ausgebildet worden sind oder aufgewachsen sind, ihnen auch dadurch wenig zu sagen haben, dass sie ihnen einfach auch kulturell fremd sind natürlich dann. Das wollen wir. Dann ist aber natürlich auch die Frage, sind wir bereit, als Staat ein Stück weit das mit zu finanzieren und so weiter. Ich sage das ganz bewusst, weil ich am Freitag in Niedersachsen war, bei einer ähnlich gelagerten Veranstaltung und die rot-grüne Regierung in Niedersachsen jetzt eine Art Staatsvertrag, also ich sage eine Art, weil es ja nicht zwei Staaten sind, aber ein Staatsvertrag mit der DITIB Niedersachsen und mit der Schura Niedersachsen dabei ist zu bilden. Und dazu gehört dann auch als Fernziel die Imam-Ausbildung eines Tages hier zu organisieren, und zwar so, dass DITIB dann auch unabhängig werden kann vom türkischen Staat. So, und das bedeutet, dass wir, so, wenn es nach uns, nach unserem Kommissionsbericht geht, dass wir eine Weile auch noch mit Übergangslösungen werden leben müssen, mit Brückenlösungen. Es gibt ja im Moment eine ganze Reihe von Brückenlösungen, die mehr oder weniger glücklich sind, denn Sie haben völlig recht, natürlich müssen wir der muslimischen Community in Deutschland eine Form anbieten und auch eine Form, die dann die Pluralität auch tatsächlich gewährleistet. Und deswegen gibt es ja im Moment in NRW und anderswo diverse Modelle, wie man zum Beispiel Religionsunterricht organisieren kann, obwohl es noch kein Gegenüber gibt, also keine muslimische Religionsgemeinschaft, mit der Staat direkt in Kooperation treten könnte, um sowas zu machen. Da gibt es Beiratsmodelle. Da finden wir es klug, wenn die sehr breit aufgestellt sind. Also das heißt, auch wenn die nicht nur die vier Verbände immer Mitglied sind, also wenn dort in dem Beirat nicht immer nur die vier sunnitischen Verbände sitzen, die hier sehr lange im Namen des Islam in Deutschland gesprochen haben, denn der Islam ist natürlich in Wahrheit sehr viel breiter aufgestellt. Aber ich sage auch ausdrücklich dazu, das sind natürlich alles Brückenlösungen und Übergangslösungen. Wir halten es aber religionspolitisch und letztlich, glaube ich, auch integrationspolitisch für sinnvoller, als jetzt ganz schnell irgendeine, also sozusagen die Kriterien alle beiseite zu schieben. So, dann noch eine vielleicht wichtige Anmerkung. Dieses religionsfreundliche System, wie Ulrike es genannt hat, also die positive Neutralität, wo der Staat sagt, ja, ihr Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften, ihr könnt mit uns auch eine engere Kooperation eintreten, dann erwarten wir aber auch was von euch. Wir halten das grundsätzlich für geeignet. Gleichzeitig braucht dieses System natürlich Akzeptanz, auch bei den inzwischen über 30% an Menschen, die eben keiner Religionsgemeinschaft sich zugehörig fühlen und das auch nicht wollen. Ich sage auch mal gleich dazu, die gehören dadurch natürlich auch nicht automatisch der Weltanschauungsgemeinschaft der Atheisten oder Konfessionslosen an, sondern das sind oft ausdrücklich Individualisten, die eben keiner Gemeinschaft, keiner Bekenntnisgemeinschaft angehören wollen. Und deswegen haben wir eben auch eine ganze Reihe von Reformen mit Blick auf deren Anliegen und auch mit Blick auf deren Perspektive vorgeschlagen. Dazu gehört, also das sind zum Teil Anliegen, die kommen bei uns, die kommen bei uns bei den Grünen, muss ich sagen, sowohl von den Christen als auch von den Säkularen. Das sind einfach Reformprojekte, wo wir glauben, dass das Modell, das wir grundsätzlich gut finden, aber deutlich weiterentwickelt werden muss. Wir werden gleich nachher noch drüber diskutieren. Das eine Thema, kirchliches Arbeitsrecht, das ist sogar am wenigsten ein Thema, das die säkularen Menschen stören muss, denn es gibt hier, würde auch ich als Katholikin sagen, es kommt hier zu Diskriminierung, aber vor allem natürlich der kirchlich gebundenen Mitarbeiter, weil in der katholischen Kirche vor allem die Loyalitätspflichten, also in den privaten Lebensbereich der Mitarbeiter einfach sehr weit hineinragen, und wir wissen, dass bis jetzt die Rechtsprechung, da das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen, das wir grundsätzlich schon wegen der Trennung von Religion und Staat respektieren und hochhalten, aber diesem Selbstbestimmungsrecht sehr weitgehend immer den Vorrang gegeben haben. Wir haben in dem Fall auch Gesetzesänderungen vorgeschlagen, die wenigstens einen fairen Ausgleich der Interessen in Zukunft ermöglichen zwischen den Interessen der Arbeitnehmer und dem Selbstordnungs- und Verwaltungsrecht, so heißt es offiziell, der Kirchen. Das Gleiche gilt für das, Ähnliches gilt für das Streikrecht. Das halten wir für ein soziales Grundrecht, für das die Kirchen ja nicht zuletzt andernorts auch gerne streiten. Das halten wir grundsätzlich für vereinbar, auch mit dem dritten Weg und dem Selbstordnungs- und Verwaltungsrecht der Kirchen. Das ist also das eine Bündel. Bei dem anderen Bündel geht es tatsächlich um die Frage, wie reagieren wir eigentlich darauf, dass Deutschland anders aussieht als noch zu den Zeiten, als dieses Recht geschaffen wurde, ja nämlich noch in Zeiten der Weimarer Republik und dann übernommen wurde ins Recht der Bundesrepublik. Das sind Einzelheiten, da gibt es gar nicht den einen großen Wurf, das sage ich auch gleich dazu. Aber es sind zum Beispiel so Sachen wie Feiertagsregelungen und stille Tage. Ich glaube, Ulrike, du hast vor, dass wir da noch drüber nachher noch länger diskutieren, finde ich auch sehr spannend. Es sind zwei Punkte. Das eine ist, die sogenannten stillen Tage, die sind ja nicht alle kirchlich. Es gibt ja auch den Volkstrauertag oder so, muss man auch mal dazu sagen. Die halten wir nicht grundsätzlich für ein Problem, weil wir glauben, dass es grundsätzlich kulturell durchaus diese Tage getragen werden, auch von selbst nicht gläubigen Bürgerinnen und Bürgern. Allerdings gibt es so Dinge wie das Tanzverbot an diesen stillen Tagen, wo wir schon glauben, ist halt die Frage, wir glauben, dass man das einschränken kann und sollte, wollen das aber gerne auf Landesebene regeln. Solche Dinge werden sowieso vom Landesgesetzgeber geregelt. Insofern ist es spannend, was dann hier in Bayern dazu diskutiert werden wird. Als Maßgabe ist halt immer, man muss es halt abgleichen, inwiefern man dem Rest der Gesellschaft, der keinen Grund sieht, diesen Tag für einen besonderen Feiertag zu halten, wie viel Rücksichtnahme man zumuten kann und an welchen Stellen man es allerdings tun kann und an welchen nicht. Um so eine Art von Ausgleich geht's. Wir schlagen aber auch vor, nicht, dass wir muslimische Feiertage einführen, aber dass wir allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern also einige Tage gewährleisten. Auch das wäre auf Landesebene weiter zu diskutieren, wo sie frei nehmen können, weil ein für sie wichtiger Tag, Feiertag da begangen wird. Das ist eine Sache, die würde vermutlich den Betrieben, die wie die Polizei, Justiz oder bestimmte Industrieproduktionsbetriebe sowieso im 365 oder Krankenhäuser, Gefängnisse, die also sowieso 365 Tage am Jahr offen haben müssen, würde das vermutlich sogar entgegenkommen, weil dann die einen an Weihnachten frei nehmen und die anderen beim Zuckerfest. Also jetzt mal ganz, ganz platt gesagt, es könnte sogar Vorteile haben. Man muss natürlich gucken, wie man sowas organisiert. Es ist nicht als zusätzliche Feiertage gedacht, aber als eine Möglichkeit für Menschen, die einfach andere Tage für heilig halten, als die, die jetzt gängig sind. Es gibt eine Reihe von Repräsentanzthemen. Da braucht es keine Gesetze. Da muss die Politik, glaube ich, nur ein bisschen sensibilisiert werden. Zum Beispiel die Besetzung von Gremien wie dem ZDF-Fernsehrat oder Rundfunkräten. Welche Gruppen sieht man da als gesellschaftlich relevant an oder nicht? Da gibt es jetzt ja schon erste Veränderungen. Aber das sind alles Möglichkeiten der veränderten Zusammensetzung unserer Gesellschaft, einfach auf eine neue Art gerecht zu werden. Und ein Thema, das ich immer gerne sage, gerade weil es wirklich nur ein Dialog anstößt, weil es gar nichts ist, was man gesetzlich regeln kann, aber ich denke, das sind wichtige Debatten, ist zum Beispiel öffentliche Gedenkveranstaltungen. Als ein Beispiel haben wir immer genommen den Germanwings-Absturz. Da wurde der Opfer dann in einer Messe im Kölner Dom gedacht. Und da hat der Staat, da kritisiere ich nicht die Kirche dafür, dass sie den Dom angeboten hat, denn ich denke, der Staat war dankbar dafür, dass er diesen Ort hatte. Das Problem ist einfach nur, dass automatisch der Staat, das war 9/11, nachdem die Flugzeuge in den Twin Towers gelandet sind, war das ganz genauso. Der neutrale Staat ist hilflos in solchen Momenten, ist zumindest mein Eindruck, und ist dankbar dafür, wenn dann die Kirchen Orte bieten, wo man gemeinsam zusammenkommen und still sein kann oder auch beten kann. Das Problem ist eben nur, es gibt dann immer mehr von Leuten wie beim Germanwings-Absturz, die eigentlich eben einfach keiner Kirche angehören. Anderes Beispiel habe ich in Erfurt gehört neulich, da gab es ein Attentat, also ein Amoklauf in einem Gymnasium und im Gutenberg-Gymnasium, und es wurde zunächst auch kirchlich und mit begangen. Und dann hat sich aber die Schule selbst dafür entschieden, dass so ein Großteil der Schüler einfach nicht kirchlich gebunden ist, das in Zukunft als eine Zeremonie an der Schule zu machen. Ich glaube, dazu läuten trotzdem die Kirchenglocken noch parallel, soweit ich weiß. Aber es ist keine kirchliche Zeremonie, weil sie einfach gesagt haben, es ist nur eine kleine Minderheit ihrer Schüler, die kirchlich gebunden sind. Das sind Dinge, da glaube ich, da muss man neue Formen entwickeln, da muss man eine gemeinsame neue Kultur entwickeln. Täte uns aber auch allen gemeinsam gut, das zu tun. Ich glaube, ich kann an der Stelle, weil wir schon sehr lange hier geredet haben, wir haben noch eine ganze Reihe weiterer Vorschläge gemacht, aber ich mache jetzt hier erstmal einen Schnitt, bin gespannt auf die Diskussion, und falls da nochmal ein Thema, zu dem ich gar nichts gesagt habe, dann total heiß diskutiert, das würde ich mich dann nochmal aus dem Publikum raus zu Wort melden. Vielen Dank.